Ich freue mich ja auf die Folge heute.
Warum das denn, Lukas?
Naja, weil ich musste heute nichts vorbereiten, weil du hast es ja freundlicherweise übernommen und hast uns heute auch mal, da freue ich mich auch drauf, mal was anderes mitgebracht als einen Science-Fiction-Film oder irgendwas, was mit KI zu tun hat.
Da habe ich jetzt vielleicht schlechte Neuigkeiten.
Kleiner Scherz am Anfang. Natürlich haben wir uns vorher abgesprochen und ich wusste natürlich, dass der Martin heute mal wieder in Science-Fiction... Er hat ja schon lange keinen Science-Fiction-Film mehr, schon seit einer Woche nicht mehr.
Seit einer Woche nicht
mehr. Deswegen gibt es heute einen neuen. Worum das geht, das erzählen wir euch gleich. Die, die uns bei YouTube zuschauen, die sehen das im Hintergrund schon.
Oder die Leute, die lesen können,
den
die sehen das auch schon im Titel.
Genau. Dann sagen wir es doch gleich, The Creator. Quasi Martin hat ihn frisch aus dem Kino mitgenommen. Ja. Also der Martin hat ihn aus dem Kino rausgezogen und
ins Filmmagazin
reingebracht. Das
Popcorn ist noch schön warm. Brühwarm kann man fast sagen, damit ich es euch noch präsentieren kann.
Ja. Diejenigen, die die per Podcast hören, wir sagen das nur öfter mal, weil das jetzt sozusagen neu ist, dass wir bei YouTube aufnehmen, aber wenn ihr normal über euren Podcatcher hört, das ist natürlich auch komplett fein. Ich höre auch die Podcasts, die ich höre, schaue ich nicht bei YouTube an. Aber es gibt Leute, die machen das.
Kann ich verstehen. Man ist auch eh vielleicht auf YouTube gerade im gleichen Tab. Warum soll ich jetzt zum anderen Programm wechseln?
Das stimmt schon. Deswegen herzlich willkommen, egal wie ihr das Filmmagazin hört und seht, wir sind Martin und Lukas. Also du bist Martin, ich bin Lukas.
Sicher?
Ja, noch. Noch ist das so. Und wir sind das Filmmagazin, wir sprechen über Filme. Aber nicht unbedingt über die neuesten Neustarts. Wobei heute stimmt das nicht so ganz, weil Martin hat einen neuesten Neustart mitgebracht. Normalerweise sprechen wir eher so, und das schließt sich ja nicht aus, über das, was hinter den Filmen passiert. Also wir sprechen über alles, was mit Gesellschaft zu tun hat, kann man, glaube ich, mal sagen. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, dann schreibt uns doch.
Ja, weil wir sind vor allen Dingen auf Instagram sehr gerne unterwegs, da reicht ihr auf jeden Fall. Und sehr, sehr schnell schreibt ihr einfach unter einem Post, was eure Gedanken sind, was ihr euch gerne mal vorstellt, wie ihr die Folge fandet, was eure Vorschläge sind, über was wir mal unbedingt sprechen müssen oder widersprecht uns auch sehr gerne. Aber ansonsten könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen, filmmagazin.audio. Da gibt es auch nochmal Kommentarmöglichkeiten, als auch nochmal alles, was wir sonst schon mal produziert haben. Großes Archiv mittlerweile, nach 8 Jahren, ja. Sind dann bald im 9. Jahr. Deswegen irgendwann haben wir auch 10 Jahre dann in die Folge.
Wahnsinn,
das große Premiere dann. Da findet ihr dann, wie gesagt, auch ein großes Archiv, als auch nochmal Kontaktmöglichkeiten, um uns zu erreichen, wenn ihr das wollt.
Ja, so. Bitte macht das.
Auf jeden Fall.
Und ansonsten starten wir doch einfach ganz, ganz frisch. Es gibt ganz nicht irgendwie Ankündigungen oder so weiter, die wir noch sagen müssen. Es geht um The Creator. Vom Regisseur von Rogue One steht auf dem Filmplakat. Ob das jetzt was Gutes ist oder nicht,
also müsst ihr selbst entscheiden. Lukas, du hast ihn jetzt nicht gesehen, aber...
Doch.
Rogue One, aber du hast den Film vor Rogue One, den hast du wahrscheinlich noch eher auch im Kopf, weil Rogue One...
War vergessenswert, ja.
Für viele wie eigentlich der beste Star Wars Film der Disney Ära ist ja so. Bin ich jetzt auch nicht der Meinung, aber ich kann es durchaus verstehen. Ich habe jetzt auch nicht so große Gefühle zu dem Film gegenüber. Aber den Film, den er davor gemacht hat, der gute Edwards, das war nämlich Godzilla, der 2014er Godzilla, wo das große Reboot war, wo man sehr, sehr, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, allein aus Sounddesign-Sicht ein sehr, sehr interessanter, guter Film. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, auch visuell ein paar sehr, sehr schöne Ideen, um das Monster und Godzilla das Monster auch mal anders zu inszenieren.
Und auch da haben wir ja schon eine Folge mal drüber gemacht, über Godzilla. Guckt mal rein, was Martin gesagt hat, wo ihr unsere alten Folgen findet in unserem Archiv. Die hat, glaube ich, auch noch Gültigkeit.
Absolut, würde ich sagen.
Hat sich ja bis jetzt nicht, aber es kommt ja bald auch ein neuer japanischer Godzilla. Ach, egal, genug Godzilla. Aber ja. Gareth Edwards
und ich erwähne das auch nicht umsonst, den Godzilla-Film, weil das eher Gareth Edwards durchaus für sehr eindrucksvolle Bilder auch steht. Das hat er auch bereits in seinem allerersten Spielfilm auch schon unter Beweis gestellt, der nämlich auch passt zu Godzilla, nämlich Monsters, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ist ein sehr interessanter Liebesfilm im Prinzip, der im Hintergrund einer Monster-Invasion passiert. Und was das Interessante an Monsters ist, im ersten Film, das hat auch der sieht auch wirklich gut aus dafür, dass er für ein Apfel und ein Ei gedreht wurde und wirklich ein kleiner Indie-Film war, der aber dann moderater Erfolg auch war, was nämlich Gareth Edwards gemacht hat. Der hat den ganzen Film abgedreht. und dann die Effekte drüber gelegt, also die Monster-Effekte. Mhm. Der hat das quasi ohne Greenscreen gemacht oder sonstige Methoden, wie man das quasi schon beim Dreh vorbereitet, dass da jetzt dann bald ein Riesenmonster auch irgendwann auftaucht, mhm. das normalerweise ist, sondern wirklich den ganzen Film war schon fertig geschnitten und dann im Nachhinein kamen erst die Effekte drauf. Und genau diese Art und Weise des Filmdrehens hat er nun mal in den 80-Millionen-Blockbuster gebracht und da kommen wir dann nämlich zu The Creator mhm. hin, einem Science-Fiction-Film, der in der nicht ganz so fern Zukunft spielt. Ich glaube, so 30, 40 Jahre in der Zukunft ist es. Die KI hat sich, es gibt KI, das ist ein sehr aktuelles Thema. Der Film ist aber tatsächlich irgendwie im 2018, 19 ist irgendwie die Idee dazu entstanden. Deswegen ist es nicht, die alleraktuellsten Entwicklungen spielen da jetzt noch keine Rolle. Mhm. Aber natürlich trotzdem sehr, sehr interessant, dass es natürlich zu einer Zeit der Film veröffentlicht wurde, wo natürlich KI nochmal ganz besonders im Fokus steht. Und in der Welt von The Creator hat halt die KI-Forschung und Entwicklung sehr schnell große Erfolge gemacht. Das heißt, dass es auch relativ schnell echte künstliche Intelligenzen gibt, Roboter, die eigens denken konnten und dann auch den Menschen gedient haben und mhm. als Arbeiter, als Polizisten, als Nannies dienen konnten und auch wirklich, wirklich Teil des Lebens waren, bis es dann zu jenem schicksalshaften Tag gekommen ist, wo dann eine Atombombe in Los Angeles gezündet wird. So wie uns im Film erzählt wird, haben die KIs diese Bombe gezündet. Und damit ist dann quasi der Krieg ausgebrochen gegen die künstlichen Intelligenzen, aber auch nur in einem Teil der Welt, weil die USA hat quasi der KI der einen Krieg erklärt, weil da natürlich auch die Atombombe hochgegangen ist. Aber in Asien, in Neuasien, wie es dann in The Creator heißt, also wo dann der gesamte asiatische Kontinent irgendwie zu einem Land verformt und geformt wurde und sich gebildet hat, da sind KIs nicht verboten oder werden dort Krieg, weil die sind wirklich noch Teil der Gesellschaft. Und die USA führt jetzt quasi Krieg gegen die KIs, aber ohne mit wirklich Neuasien in Kontakt treten zu wollen. Das ist auch so ein bisschen Konflikt, aber auch ein bisschen, der nicht wirklich weitererzählt wird, weil was es eigentlich genau mit dem Land auf sich hat, wird nicht ganz erzählt. Aber deswegen ist das dann die Ausgangslage. Mhm. Und unser Hauptcharakter, Sergeant Joshua Taylor, der ist Teil einer Spezialeinheit, der dann auch gleich beim Erstschlag, wo diese Atombombe gezündet wurde, auch einen Teil seiner Familie verloren hat. Deswegen ist er sehr kontra KI natürlich eingestellt. Mhm. Und er bekommt den Auftrag, eine geheime Waffe zu finden, die irgendwie der KI den Sieg in diesem Krieg garantieren wird. Joshua macht sich dann auf den Weg am Anfang des Films, um diese Waffe zu finden. Und er entdeckt relativ schnell, dass es sich dabei wohl um ein Kind handelt, ein Kind, das aber kein menschliches Kind ist, sondern ein KI-Kind. Das ist schon mal einmal was Neues, weil die KIs konnten vorher keine wirklichen Kinder erzeugen. Deswegen ist die eine Frage, wie ist dieses Wesen überhaupt entstanden? Und dieses KI-Kind, was dann Alfie heißt, das kann nämlich auch andere Technologie beherrschen und kontrollieren. Und damit kann es halt auch die Waffentechnologie der Menschen dann ausschalten. Das ist dann die große Gefahr. Und letztlich ist es dann natürlich ein Film, der darum geht, wer wird gewinnen, Mensch oder KI? Und ist jetzt eigentlich Alfie wirklich eine Waffe oder nicht? Ist es auch ein fühlendes, denkendes Wesen? Und wie steht eigentlich unser Hauptcharakter dazu, der natürlich hier in einem Zwiespalt lebt, weil er natürlich schon relativ schnell auch eine Art Vater-Tochter-Beziehung sich hier auch entwickelt. Mhm. So ist es so erstmal viel zur Geschichte.
Das klingt so ein kleines bisschen zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Filmen.
Das ist absolut korrekt. Deswegen ist das Verrückte auch, wo der Trailer ist vor ein paar Monaten erschienen, wo der Film das erste Mal angekündigt wurde, wo man dann schon halt die grobe Geschichte, wie ich es gerade erklärt habe, schon gesehen hat. Und genauso wirkt es halt auch. Irgendwie habe ich schon mal gesehen. Also ich habe jegliche Story-Element habe ich schon mal gesehen. Ja. Deswegen war ich doch ehrlich gesagt gar nicht so heiß drauf, den Film unbedingt zu sehen. Der sah schon da ganz nett aus von den Effekten her und vom Design her, wie die Roboter auch aussehen. Aber nicht wirklich außergewöhnlich. Und dann sind halt die ersten Kritiken veröffentlicht worden, die zum Teil sehr, sehr überschwänglich waren. Wirklich bester Film des Jahres.
Trotz Barbie und Oppenheimer.
Das wollte ich gerade sagen, trotz dieser beiden Filme, gerade wo ich sage, gerade bei Oppenheimer, wo man, glaube ich, sich relativ einig ist, schon ein sehr, sehr starker Film. Ja. Und da soll er wirklich deutlich nochmal drüber sein. Interessant. Deswegen war ich da auch sehr interessiert dran. Man muss ja auch sagen, es ist natürlich nicht alle Kritiken, haben wir gesagt, der ist großartig, aber ich hatte irgendwie vom Gefühl her, so die erste Welle an Kritiken, die war sehr, sehr überschwänglich. Ja. Nicht einfach nur guter Film, sondern Meisterwerk. Mhm. Und da werde ich natürlich hellhörig. Deswegen habe ich ihn mir auch angesehen. So viel schon mal, ich bin jetzt der Meinung, bin ich nicht. Eigentlich, wenn man es ganz kurz abkürzt, ein netter Film und so. aber mehr so. Eigentlich auch nicht. Deswegen, ich bin immer noch ein bisschen an sich dem ratlos, warum einige Leute da so mega krass überschwänglich sind. Weil er eigentlich wirklich nur aus Versatzstücken entsteht. Aber das eine, wenn wir erstmal oberflächlich bleiben, ist, dass er für nur 80 Millionen gekostet hat, was im Vergleich ist zu großen Hollywood-Blockbustern, die gerne mal 200 bis 300 Millionen kosten. Also der letzte Indiana Jones hat knapp über 300 Millionen gekostet.
Keiner gerufen, der beste Film des Jahres.
Genau, und da hat auch keiner gesagt, ach, das sieht auch noch 300 Millionen aus.
Ja.
Und bei dem Film ist wirklich mal das Umgekehrte, weil du denkst, was, der hat nur so wenig gekostet im Vergleich. Aber dafür sieht er schon wirklich extrem gut aus. Und dafür, wenn man gerade weiß, dass der Film im Nachhinein erst die Effekte drüber gelegt bekommen hat, weil hier wirklich Gareth Edwards und sein Team mit einer 4000 Euro Sony-Kamera das gedreht haben an verschiedenen Orten in mehreren Ländern und dann quasi den Film fertig geschnitten haben und dann erst im Nachhinein dann die Effekte drüber gelegt haben. Also sämtliche Umgebungen, die man dort sieht, die sind auch so echt. Quasi werden dann bloß die Raumschiffe, die Roboter, die Explosion, die werden nochmal drüber gelegt, aber das Ganze, die Wälder, wenn man dort einen Wald sieht, dann ist das eigentlich auch immer ein echter Wald. Das ist schon mal ganz interessant. Da wird auch so ein bisschen von einigen Leuten das jetzt auch schon gesagt, das ist schon eine kleine Revolution irgendwie, wie man auch Filme drehen kann. Ja. Dass es eben nicht diese riesigen Greenscreens braucht und Studios vielleicht auch, die dann tausende Leute mit beschäftigen, wodurch natürlich dann die Kosten sehr stark steigen und trotzdem der Film so gut aussehen kann. Da bin ich auch ein bisschen im Zweifel, ehrlich gesagt, weil das ist jetzt, weil für mich, das ist jetzt erstmal eigentlich ja nichts so Neues. Ja. Die Idee, einfach einen Film schon mal abzudrehen und dann die Effekte drüber zu legen. Das kann man seit 30, 40 Jahren so machen.
Ja. Also, ich habe da ein paar Gedanken dazu. Das klingt nämlich alles nach so ein bisschen nach dem Einsatz von KI auch, weil wer sich so ein bisschen mit visuellen Effekten auskennt oder schon mal was darüber gesehen hat, der weiß, dass die Greenscreens, die gibt's ja nicht ohne Grund, sondern weil man dann eben den Vordergrund, eben die Person gut vom Hintergrund trennen kann, weil in dem Grün oder Blau, je nachdem, was man nimmt, diese Farben sind relativ wenig in der menschlichen Haut vorhanden. Das heißt, man kann dann den Hintergrund relativ leicht ersetzen. Wenn man in einer fertigen Aufnahme, wie wir sie jetzt beispielsweise auf YouTube, übrigens auch mit einer Sony-Kamera gedreht, aber nicht mit einer 4000 Euro teuren.
Aber theoretisch könnte man jetzt hier auch einen Roboter, einen Raumschiff durchlaufen
lassen. Man könnte hinter uns einen Roboter durchlaufen lassen, der sozusagen zwischen unserem Hintergrund und uns durchläuft. Das Problem an der Geschichte ist, man müsste sich dann eben hinsetzen und müsste das per Hand machen. Und zwar für jeden Frame, und wir nehmen auf mit, und bei Kino ist es nicht viel anders, sind meistens 24 Bilder pro Sekunde, aber bei uns sind es in unserem Fall 30 Bilder pro Sekunde. Man muss theoretisch jedes dieser 30 Bilder, wenn ich meinen Arm ein Stückchen bewege, wieder neu ausschneiden. Wirklich, man kann sich, das heißt Rotoscoping ist auch das Ausschneiden, wirklich mit einer Schere sozusagen, digital natürlich, ausschneiden, dann bewegt sich wieder einen Frame weiter und dann muss man das wieder anpassen, ausschneiden. Dann gibt es noch so ein paar andere Kniffe, dass es gut aussieht. Dass eben mein Arm beispielsweise den Roboter verdeckt, wie es in Wahrheit ja auch wäre. Und da gibt es aber auch ein paar coole KI-Tools, die das schon, wenn man das bei Instagram zum Beispiel, wenn ihr da mal einen Filter macht, wo euer Hintergrund sich ändert, oder bei Teams oder bei irgendwie
genau,
sonst.
Also einfach diese, wenn das Bild so verschwommen ist,
Hintergrund
in einem Zoom-Call oder so zum Beispiel, genau, das ist ja eigentlich genau das.
Das ist natürlich das Einfachste und das funktioniert auch nicht immer. Ich erkenne das sicherlich, wenn die Kolleginnen und Kollegen im Zoom-Call irgendwie so ein bisschen eckig ausgeschnitten sind, aber das ist das gleiche Prinzip. Und ich kann mir vorstellen, dass auch da viel davon zum Einsatz gekommen ist, weil auch da entwickelt sich die Technik natürlich weiter. Und es kann natürlich irgendwann sein, dass die KI-Modelle so gut trainiert sind, dass sie sagen, das ist der Mensch oder nicht mal das, sondern im Zweifel, ich habe die zwei Menschen erkannt, da schneide ich mal den kompletten Hintergrund weg und es sieht gut aus.
Ja, wir haben jetzt auch schon, dass Photoshop solche auch Tools anbietet, wo man sagt, vergrößere bitte das Bild oder ergänze noch. Ich habe irgendwie ein Foto gemacht, wo man nur die Hälfte der Frauenkirche sieht. Und dann kann man sagen, bitte ergänze mir den Rest. Und das funktioniert je nach Motiv ziemlich gut tatsächlich, sehr beeindruckend. Deswegen wäre es, das weiß ich jetzt leider nicht, es wurde, glaube ich, auch, soweit ich weiß, auch wirklich nicht so bekannt gegeben, ob tatsächlich ja in größeren Maße KI eingesetzt wurde. Oder zumindest, was wir zumindest außer die heutigen KIs und darunter forschen, ich mal, KI-Technik oder so ähnlich, die werden ja schon seit Jahrzehnten oder seit mindestens 10 Jahren.
So Machine-Learning-Zeug.
Machine-Learning-Zeug, ne? Das ist ja auch keine richtige KI eigentlich. Deswegen wäre es auch mal interessant, aber natürlich wäre natürlich ein schöner Dialog im Film, wo einerseits der Film da was von erzählt, aber als auch in der Mache dabei. Deswegen, das zum einen, das ist natürlich, wie gesagt, gibt Greenscreen, wie du gesagt hast, nicht ohne Grund. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das letztendlich verschwinden wird dadurch, dass das irgendwie jetzt die neue Art ist. Und gleichzeitig sind Greenscreens auch eine wahnsinnig gute Art der Kontrolle.
Ja.
Und da waren sich guten Art von, gerade von Produzenten und Produktionsstudios zu sagen, nämlich, hey, wir haben das nochmal besprochen, wir haben nochmal einen Fokusgruppentest gemacht und es wäre irgendwie ganz gut, wenn der Hintergrund jetzt blau wäre statt grün. Oder statt jetzt ein Roboter ein Drache durchfliegt. Ein Drache ist nochmal 5% besser angekommen im Fokusgruppentest. Wir müssen das nochmal alles neu machen.
Ich lege so wenig wie möglich schon beim Drehen fest.
Genau, richtig, weil du bist natürlich gelockt. Wenn du das so wie Gareth Edwards mit The Creator gemacht hast, da brauchst du natürlich auch ein großes Vertrauen, Vertrauensvorschuss, mehrere Millionen in so einen Dreh zu stecken.
Und dann musst du im dümmsten Fall auch nachdrehen, wenn es nicht geklappt hat.
Das ist teuer. Deswegen ist es ja eigentlich dann natürlich aus Studiosicht ganz geil, dass man das alles am Computer machen kann. Da sind trotzdem Menschen davon betroffen, wie wir schmerzlich bei vielen Produktionen das mitbekommen. Da sieht man es nämlich auch, dass hier Leute unter schlimmsten Bedingungen dann auch mal im Nachhinein, wenn irgendwie Disney entscheidet, dass halt eben der Marvel-Film nochmal so und so aussehen muss und dass das so und so in der Umgebung stattfindet. Das muss natürlich nicht perfekt aussehen, aber das hat natürlich eine große Vorteile eben auch. Deswegen glaube ich halt nicht, dass der Film wirklich auch eine Revolution sein wird, gerade im Blockbuster-Bereich auf jeden Fall nicht. Im Indie-Bereich kann es natürlich, aber selbst da hast du natürlich dann die Nachteile, dass du einmal gelockt bist. Und wie gesagt, man kann es eigentlich schon seit Jahrzehnten auch so schon drehen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig zu sagen. Es ist natürlich schön, dass man trotzdem jetzt so einen gut aussehenden Film hat, der trotzdem zeigt, es geht auch so, es geht auch ohne Greenscreen. Und gerade für Filme, ich sag mal, das bietet sich natürlich auch vom Thema an, wo man sagt, da spielt man noch halbwegs in der realen Welt und hat natürlich nur Ergänzungen dadurch. Wenn du natürlich jetzt einen Film machen willst, der im menschlichen Körper spielt, der in der atomaren Ebene spielt, der in einem schwarzen Loch spielt. Da kannst du natürlich nicht vorher das irgendwie abdrehen und dann die Defekte drüber legen, ne? Auch nochmal was anderes. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Trotzdem, was das Design, die Effekte angeht, wirklich ein toller Film, der viele coole Ideen hat, wie man es darstellen kann. Man hat ja auch gerade, sieht man im Poster, die USA hat nämlich im Film so eine Waffe gebaut, nachdem die KI angegriffen hat. Das ist quasi ein riesiges orbitaler Strike, den sie aktivieren können. Also eine riesige Raumstation, die über die Erde schwebt.
Wie man im Prinzip kennt, da kommt so ein riesiger Strahl von oben runter.
Also am Ende ist es ein Todesstern. Also Gareth Edwards hat einfach nochmal seinen vorigen Film nochmal ein bisschen kopiert, der dann herunterkommt und das sind dann halt diese riesigen blauen Strahl, kommt dann halt bevor so diese Raumstation eine Rakete abschießt, er musste halt quasi die Umgebung scannen und das macht er durch so einen riesigen blauen Strahl und das ist dann immer so sehr bedrohlich, wenn dieser blaue Strahl dann halt durch so einen Wald geht und du weißt, gleich fällt die Bombe. Das wird halt visuell auch sehr, sehr schön eingesetzt.
Was ist denn eigentlich das Studio? Wer hat denn das produziert? War das Disney?
Das war am Ende ist es Disney, weil es ist Fox, also 20th Century Fox, also die heißen jetzt ja nicht mehr Fox, sondern nur 20th Century Studios.
Ja,
die haben das Fox rausgenommen.
Weil ich finde das Poster, und ihr könnt euch das gerne mal angucken, wir verlinken das auch in den Shownotes, ich finde das Filmposter, das schreit schon nach Star Wars. Also es schreit sehr nach Star Wars.
Wenn du die Roboter siehst, die könnten auch so 1:1 stattfinden und auch die Raumschiffe.
Ja.
Das wurde, kannst du dich 1:1 so reinsetzen, das würde niemand sagen, das sieht irgendwie nicht aus wie Star Wars. Das würdest du sofort verkaufen. Genau. Aber ich finde auch, wenn wir weiter beim Positiven bleiben, das World Building, wenn man das so nennt, also wie ist die Welt aufgebaut, gezeigt, wie erfahren wir etwas von dieser KI, wie sind dann auch große Teile des Films spielen auch in Neuasien, wo ich wieder einerseits sehr interessant finde, dass hier Asien wieder halt nicht einzelne Länder sind, dass denen das irgendwie zugezogen wird, dass in Japan anders ist als Japan.
Asien.
Ist einfach anders. Aber die USA existiert natürlich noch als USA.
Das ist natürlich
nicht dann Neu-Amerika oder Neu-Amerika-Europa, dass die sich irgendwie zusammengetan hätten und ein Land wäre. Nein. Nur Asien ist wieder ein gigantischer ein Land gewesen, weil es einfach
verstehen sie auch alle. Da verstehen sie auch alle super.
Und sprechen auch eigentlich quasi
alle die gleiche Sprache. Ja, aber das ist oft so. Da haben wir auch schon über Orientalismus mal gesprochen in einer
Folge. Das ist ja auf jeden Fall auch wieder so ein Geschmäckle. Aber großen Teile des Films spielen in Neu-Asien, wo man halt eine Welt hat, die halt KIs angenommen haben, wo das Teil der Gesellschaft ist. Da gibt es schon ein paar schöne Szenen, wo man dann irgendwie sieht, so riesige Plakatwände, wo dafür geworben wird, dass man sein Gesicht verkauft, dass man das der KI verkauft, dass die das quasi benutzen können, um damit, weil es gibt in dieser Welt auch neben Roboter-KIs, die quasi kein Gesicht haben, sondern einfach nur wirklich so ein Roboter, so ein Maschinengesicht haben, auch wirklich die so ein die wirklich so ein synthetisches Gesicht haben, so wird das genannt, die dann wirklich ein maschinelles Gesicht haben oder halt ein Gesicht haben, was nach einem Menschen aussieht, aber dann halt im Hinterkopf siehst du dann immer, es ist eine Maschine, aber zumindest ganz von vorne sieht es aus wie ein Mensch und kann sich auch so bewegen. Und da braucht die KI quasi frische Gesichter. Mhm. Und da kann man das verkaufen, sich, wenn man das möchte. Und dann auch sehr interessant, wie dann in einem Art Sweatshop auch quasi neue KIs gebaut werden. Dann sieht man auch noch, dass so diese Massenanfertigungen, wie das so wirklich dann hunderttausende Roboter dann da liegen und dann gebaut werden in so einem Art Sweatshop. Da ist schon ganz, ganz interessant. Aber ich fand es auch über den gesamten Film, auch hätte man noch mehr draus machen können. Weil das ist natürlich gerade, wenn ein Film in der heutigen Zeit erscheint, willst du natürlich wissen, was ist eigentlich alles davor noch passiert. Und man spricht es mal im Film auch ein bisschen an, dass es auch Ängste gab, dass die Roboter uns die Jobs wegnehmen, was ja auch so ein ganz aktueller Job ist. Aber darüber geht der Film eigentlich relativ schnell drüber hinweg. Weil so, was ich ein bisschen schade finde, ist nämlich, dass die Roboter hier in dem Film oder die KIs quasi keine eigene Kultur wirklich entwickeln, sondern immer nur die Menschen kopieren können. Also die haben dann irgendwie auch eine Religion angenommen, aber quasi Buddhismus, also quasi einfach eine menschliche Glauben. Hm. Und sie kümmern sich auch sehr stark um Babys und sind halt Nannies quasi. Aber sie haben nicht wirklich so eigene Gedanken. Sie haben quasi wirklich nur die Menschheit kopiert.
Okay.
Und da finde ich, da wäre gerade auch Potenzial gewesen, da vielleicht nochmal mehr zu machen. Wie hat sich diese Gesellschaft sehr verändert? Wie haben sich diese Roboter im Laufe der Jahrzehnte eigentlich verändert? Weil am Anfang, okay, kopieren sind dann natürlich vielleicht die Menschen, weil sie sich daran orientieren, an ihren Schöpfern. Aber wie haben sie sich eigentlich danach noch weiterentwickelt? Hm. Da finde ich, da hätten sie noch sehr viel mehr Potenziale gehabt und auch vor allen Dingen, weil es gibt, wie gesagt, diese zwei Arten von Roboter, einmal die wirklich die maschinellen Gesichter haben und einmal die synthetischen Menschengesichter haben, aber die verstehen sich auch total gut. Weil da war ja auch gerade nochmal so ein Konflikt sehr interessant gewesen.
Ja.
Wie haben sie sich da verändert? Und man muss dann am Ende auch sagen, ist der Film super schwarz und weiß, weil hier ist ja eigentlich interessant, weil man kann natürlich die Menschen schon verstehen, warum, dass die Angst haben, oder zumindest von der amerikanischen Seite, warum haben sie Angst. Aber die werden relativ schnell im Film, werden die Menschen als Monster einfach dargestellt. Die KIs, die wirklich denken, fühlen können, die Verluste empfinden, die werden einfach abgemurkst. Und auch alle anderen Menschen werden abgemurkst, die der KI helfen wollen. Also die USA sind absolute Monster und wir fühlen mit den KIs einfach mit. Mhm. Und da lässt der Film eigentlich auch keine Zwischentöne zu, dass man das vielleicht auch etwas differenzierter, ambivalenter zusehen kann. Und man lernt dann auch im Verlauf des Films, dass es mit dieser Geschichte, mit der Atombombe vielleicht auch nicht ganz so passiert ist, wie es sein könnte. Aber es wird dann relativ so als Fakt dargestellt. Und man ist, das wäre auch nochmal interessant gewesen, kann man denen dann wirklich glauben, was die einem erzählen? Aber es gibt ja eigentlich keinen Grund dafür, weil die Menschen wirklich als absolute Monster dargestellt werden. Mhm. Deswegen ist da auch immer viel Potenzial verloren gegangen. Und ich habe mich dann auch im Verlauf des Films gefragt, weil der Film dann halt relativ ganz moralisch oder ganz grundsätzliche Fragen stellen, dürfen diese KIs leben? Mhm. Ne? Und ich finde das, ehrlich gesagt, die langweiligere Frage. Weil wenn du natürlich ein Wesen jetzt mittlerweile hast, was denken, fühlen, Verluste empfinden kann, ist es ja eigentlich keine Frage mehr, ob die leben sollen oder nicht. Ist natürlich jetzt in unserem Status deutlich interessanter, sollten wir sowas wie ChatGPT, sollten wir sowas noch weiterverfolgen, weil jetzt haben wir es noch voll in der Hand und jetzt können wir noch kontrollieren, was das mit uns macht. Wenn irgendwann ChatGPT aber irgendwann so gut ist, dass es quasi wirklich Gefühle empfinden kann, dann ist die Frage eigentlich deutlich, für mich zumindest, deutlich einfacher zu beantworten als jetzt noch. Mhm. Und da finde ich, da hat sich der Film natürlich den maximalen Konflikt rausgesucht und macht, ist natürlich eine große Metapher natürlich auf Rassismus generell, ne? Dass andere Menschen nicht akzeptieren und töten wollen. Das ist jetzt einfach nur, die anderen Menschen ist jetzt eine KI. Das kann man auf jeden Fall erzählen und das wurde auch schon tausendfach erzählt. Das ist kein Grund, das nicht nochmal zu machen und das kann der Film auch gerne machen. Aber ich hätte mir halt da gerne vielleicht, gerade wenn man sich das Thema KI annimmt, dass man vielleicht ein paar Steine zurückgeht, wo eine KI noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, wo man noch mehr diesen Konflikt hat, können wir das jetzt schon zulassen? Mhm. Hat das jetzt schon genug Empfinden? Ab wann lassen wir einer Spezies, einem Wesen Rechte zu? Ab wann ist quasi, wann denkt es genug, wann fühlt es genug, dass es quasi mehr Rechte hat als ein Tier? Oder ab wann ist es überhaupt ein Tier, wo man jetzt Tierrechte dran legt? Was gibt es schon Roboterquälerei? Könnte ich jetzt schon sagen, ich habe ChatGPT gequält? Mhm. Ist das jetzt schon eine Straftat? Weißt du, ab welchem Stadium ist das eine Straftat? Das wären für mich so interessante Fragen gewesen.
Wobei, guck mal, ich meine, ich stimme dir dazu, das sind interessante Fragen, weil wir haben das ja noch nicht mal für Tiere geklärt.
Genau, aber das finde ich dann zumindest, dass man das mal hätte man schön in diesem Film aufmachen können. Weil da finde ich gerade, hat dann der Film hat mich sehr an die Planet der Affen-Filme erinnert, also die neueren. Die haben ja quasi auch durch ihre Geschichte erzählen die eine große Metapher auf Rassismus, weil natürlich dann die Affen irgendwann so viel denken, fühlen und reden können, dass sie einfach neben den Menschen existieren, als gleiche intelligente Spezies. Und dann natürlich die Frage ist, und natürlich ist darauf hinausläuft, dass beide sich bekriegen. Aber da bei Planet der Affen hat man es natürlich auch so deutlich vielschichtiger gemacht, dass die Affen und die Menschen sowohl, beide Seiten, dass es da sowohl Befürworter als auch Kontraleute gibt und beide man nachvollziehen kann. Also bei Planet der Affen gibt es ja einmal den Affen Kobe und auf der Menschenseite den im zweiten Teil Gary Oldman, die beide sich quasi totales Hass empfinden gegenüber den anderen. Also der Kobe gegenüber den Menschen und der Gary Oldman Charakter gegenüber den Affen, was auch sehr, sehr nachvollziehbar, weil die eine sehr traumatische Geschichte erlebt haben und es einfach der anderen Seite nicht verzeihen können, was passiert ist. Und auf der anderen Seite gibt's dann halt die anderen Figuren, Caesar auf der Affenseite, die dann halt schon versuchen, für Versöhnung zu entstehen, aber das halt eben verdammt schwierig ist, das hinzubekommen. Finde ich gerade im zweiten Teil sehr interessant erzählt. Und da schafft der Creator für mich das eigentlich zu keinem Zeitpunkt, da irgendwie mit der Vielschichtigkeit arbeiten zu können.
Mhm. Okay, also nicht der beste Film des Jahres.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber ich finde trotzdem ganz interessant, dass der Film wo bei vielen Leuten dann doch so gut funktioniert. Ich finde auch, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wenn man so Plotholes und so bespricht, das ist immer auch ein bisschen, der Film macht da und da keinen Sinn. Ich hatte aber bei dem Film auch schon ein paar Mal wirklich das Gefühl, boah, da muss ich jetzt aber schon wirklich alle Augen und Ohren zudrücken, damit es ich halbwegs abkaufe, was jetzt passiert. Es gibt viele Momente, wo ich mich frage, na eigentlich macht das absolut gar keinen Sinn. Aber okay, da passiert so vieles, weil es passieren muss, damit der Film irgendwie sich weitererzählen kann. Aber da gibt es auch viele, viele Logiklöcher. Mhm. Das ist wie gesagt, jetzt finde ich als Kritik nicht immer so zutreffend, weil das kann man bei jedem Film auf jeden Fall sagen, das ist auch immer okay. Aber hier bei dem Film war schon immer, mir teilweise sehr, sehr deutlich. Deswegen fand ich auch manche Momente sehr, sehr erzwungen. Aber ich finde trotzdem sehr interessant, dass er wohl dann bei einigen Leuten sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja. Ist vielleicht auch, weil man vielleicht wirklich auch mal, weil das ist ja am Ende auch mal ein neues Franchise. Daraus kannst du jetzt auch einen zweiten, dritten Teil machen, wenn du das möchtest. Und das ist relativ selten, dass mit so viel Geld, mit so viel technischem Können mal ein neues Franchise mal eröffnet wird und man hier zumindest ein bisschen was Neues sieht.
Mhm. Ja,
vielleicht auch so eine Sehnsucht, könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht auch eine Sehnsucht von dir, dass es mal was Neues geben muss.
Vielleicht auch das, ja.
Ich glaube aber auch, ich weiß nicht, du bist natürlich trotzdem immer gezwungen in bestimmte, ich meine, es ist trotzdem ein Big-Budget-Film. Ne? Es ist zwar nicht, ne, der hat keine 250 Millionen gekostet, aber 80 Millionen.
Plus halt Marketing. Also über 100 Millionen hat auf jeden Fall gekostet.
Und da hast du dann, glaube ich, so viele Interessen und Zwänge, da was neu zu erfinden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Christopher Nolan kriegt ja auch viel Geld für seine Filme. Aber der darf ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Der darf ja auch in dem Sinne nichts Neues erfinden, sondern ich glaube, von dem wird halt erwartet, dass er die Art Film macht, die er halt macht.
Wo ja, wenn man sich sowas wie Tenet anguckt, das ist schon fast kaum anderer Regisseur hätte mit dem Konzept so einen Film machen
nicht.
Dürfen. Ne?
Natürlich nicht, aber weil er natürlich auch ein Garant irgendwie dafür ist, dass es funktioniert. Ne?
Also der Name muss natürlich nur hinklatschen. Ja. Das ist natürlich jetzt bei der Creator ein bisschen anders. Mhm. Aber der ist zumindest auch ganz, zumindest derzeit ganz noch okayen Erfolg an. Deswegen auch auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, ob da noch eine Fortsetzung dann noch irgendwann kommt.
Würdest du sagen, jetzt mit den Filmen, die du dieses Jahr schon gesehen hast, nur, also es ist ein bisschen zu früh für eine Vorbilanz Anfang Oktober, wir machen ja auch wieder große Folgen, wie war das Jahr und so weiter, aber würdest du sagen schon, es war so ein bisschen, um mal diese Binse zu bemühen, es war ein Kinojahr bis jetzt oder ein Gut, Jahr fürs
man
Kino?
Man hat natürlich zwei große Filme gehabt, die dieses Jahr irgendwie gezeigt haben, okay, das Kino lebt noch, es funktioniert
gerade. Oder sag mal, Hollywood lebt noch.
Hollywood lebt noch, ja. Deswegen würde ich schon sagen, war auch schon ein gutes Jahr. Aber ich jetzt außer Oppenheimer fehlt mir bisher noch der richtige, noch ein Banger, wirklich, wo ich wirklich sage, wow, da gab es noch, aber das ist relativ selten. Da gibt es selbst und viele kommen natürlich auch erst noch, muss man sagen, viele kommen natürlich auch, wo ich dann irgendwie die schon neue Filme, die dann aber im Streamingdienst erscheinen, da habe ich aber irgendwie nicht so dieses Kino natürlich gefühlt. Nee, da fühlt man sich irgendwie nicht, das ist so ein Film, ein Film des Jahres, weil das dann irgendwie halt trotzdem immer die Couch bleibt, wo man schaut.
Ja, das stimmt.
Deswegen, also ist es denn für dich bisher ein gutes Kinojahr? Kannst du das schon abschätzen?
Was weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Filme dazu im Kino gesehen, um das abschätzen zu. Also um das verlässlich, man kann sowieso nicht alle gucken. Man müsste ja wirklich, um sagen zu können, ich habe jetzt hier mal eine Studie gemacht oder so. Daher, ich habe alle Kinofilme geguckt. Also für mich war es ehrlich gesagt kein Kinojahr. Ich habe Oppenheimer im Kino geguckt. Das war der Film, wo, also da haben wir ausführlich drüber gesprochen, auch wie wir den geguckt haben mit IMAX und so. Und das hat sich schon richtig gelohnt. Das war wirklich ein Kinofilm. Allerdings war es das auch schon. Und ich finde auch immer den Gedanken dahinter, dass gesagt wird, ja, du musst das bestmögliche Kino, das es überhaupt gibt, suchen und bezahlen können, damit du den Film in der Qualität gucken kannst, wie er gedacht war. Das finde ich halt auch ein bisschen ausschließend. Eigentlich sollte ein Film so viel wie möglich, so gut wie möglich auf allen Ausspielplattformen funktionieren.
Auch und auf meinem iPod Touch.
Ja gut, das vielleicht nicht unbedingt, aber bei Barbie zum Beispiel, das war so ein Film, wo ich gedacht habe, ja, das war nett mal im Kino, weil die ganzen Leute in ihren Kostümen und so unterwegs waren, das war schon schön, aber der funktioniert easy auf der Couch. Also der funktioniert genauso gut auf der Couch, würde ich sagen.
Aber ich habe zumindest mir gerade noch mal ein bisschen mein Tagebuch, also auf Letterboxd nachgeschaut, gesehen habe. Ich habe zumindest, also Banshees of Inisherin, der kam ja bei uns erst Anfang des Jahres, deswegen wurde ich schon noch mit dazu ziehen. Das war auch eine schöne Kinoerfahrung. John Wick 4 war auch, das war wirklich ein auch sehr schönes Kinoerlebnis, der auch sehr davon profitiert, wenn man ihn im Kino schaut oder mit einer sehr guten Soundanlage. Deswegen, und halt auch der neue Spider-Man Across the Spider-Verse ist auch nochmal, weil der natürlich visuell dich einfach durchschüttelt wie sonst nichts. Natürlich auch nochmal was Schönes. Deswegen, das sind natürlich schon Filme, die sehr fürs Kino angelegt sind und auch da auch super funktionieren. Aber es gibt irgendwie, es gibt, glaube ich, immer pro Kino ja eigentlich immer nur so ein, zwei Highlights, so für mich immer meistens, die dann wirklich hängen bleiben.
Gut, aber das ist ja auch okay. Es ist ja kein, soll ja kein Plädoyer jetzt dafür sein, dass 1 Million Banger im Jahr rauskommen müssen. Das ist ja auch gar nicht möglich, ja.
Aber deswegen wird das noch ganz spannend. Ich meine, jetzt ist zumindest der eine Streik schon mal um. Der Schauspielstreik läuft ja noch. Ob es dann am Ende irgendwie doch welche Auswirkungen dann im nächsten Jahr zumindest zu spüren sein werden, weil kurzzeitig hat es ja auf jeden Fall einen Produktionsstopp gegeben. Ja. Da hat jetzt auch hier The Creator, konnte zum Beispiel jetzt auch nicht mit den Schauspielern werben bei der Premiere, was jetzt auch eigentlich so jetzt zumindest Standard geworden ist für die Monate. Deswegen mal schauen, wie das dann sich noch auswirken wird.
Damit sind wir ja eigentlich schon fast bei der Kategorie, was gab es sonst noch?
Es gibt jetzt zumindest, weil wir waren jetzt kurz bei Christopher Nolan, jetzt stärkere Gerüchte von Insidern, dass jetzt doch es Gespräche gibt, ob er dann doch nicht seinen Bond-Film doch noch machen kann. Boah. Ist ja gerade wohl irgendwie mit dem Studio von Barbara Broccoli, die da
ich meine, die Rechte halten. Dass er will, ist ja klar.
Ist relativ klar. Es gibt aber irgendwie gerüchteweise, möchte Nolan gerne dann sehr nah an den Büchern ran, an die Originalbücher von Ian Fleming. Und das heißt auch, es sollte dann halt in den 40er, 50er, 60er Jahren spielen.
Das ist ja eigentlich antizyklisch für einen Bond-Film.
Eigentlich schon. Aber es wäre vielleicht natürlich auch nochmal, wenn man es natürlich mit dem neuen Bond dann nochmal sehr stark in die Vergangenheit geht, schon nochmal natürlich ein Weg. Aber ja, wird natürlich erstmal vielleicht komisch, weiß nicht, ob es komisch sein, aber an sich Bond passt ja auch in einem nicht-digitalen Zeitalter, kann ich mir, er ist ja auch nicht digital,
aber, aber ich meine, das gab es halt noch nicht. Also es ist halt, Bond war ja immer, ist ja immer Bond, sozusagen mitgewachsen.
Bond, ja, aber natürlich, Bond ist natürlich auch einer der Figuren, die sehr, sehr, sehr wandlungsfähig sind.
Aber das macht ja auch
und du hast ja immer noch, selbst heute noch, ist Sean Connery noch irgendwie eine Figur, eine Filmfigur, die auch noch im Gedächtnis irgendwie ist. Und der ist ja eigentlich quasi auch schon sehr, sehr nah dran an den Büchern im nicht-digitalen Zeitalter. Deswegen kann ich mir eigentlich vorstellen, wenn du nochmal 10 Jahre davor spielst, quasi in dem, nicht in den 60ern, sondern 50er oder noch über 40er Jahren. Deswegen kann ich mir das an sich eigentlich schon vorstellen. Aber ja, ist natürlich schon nochmal auch natürlich ein kleiner Gamble, ein kleines Glücksspiel, das funktioniert.
Stimmt. Eine traurige Nachricht gab es noch. Thomas Dannenberg ist gestorben diese Woche. Ist vielen bekannt, sicherlich als
der Terminator.
Synchronsprecher, genau.
Von Arnold Schwarzenegger.
Von Sylvester Stallone unter anderem, von John Travolta, Terence Hill. Also schon, man kennt ihn, wenn man ihn hört.
Ja, er hat aber schon erst in den letzten, ich glaube schon 5, 6, 7, 8 Jahre hat er schon nicht mehr gesprochen. Er ist auch schon in Rente gegangen.
Und die Filme, die in den letzten Jahren da rauskamen, die waren dann sozusagen von jemand anderem. Man hat es gemerkt, vor allem bei irgendwelchen Filmen hat man das dann...
Also Terminator kann ich mir vielleicht noch erinnern, wo Arnold dann eine neue Stimme.
Genau, und beim letzten Rambo jetzt auch, das hat auch gepasst, ne? Das hat auch jemand sehr Bekanntes übernommen, ich habe jetzt leider den Namen nicht, aber ja, man kennt ihn auf jeden Fall. Ja, gut, das war noch eine Meldung, ansonsten
noch irgendwas? Ja, glaube ich, sonst nichts gefunden.
Gut, na dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
Würde ich auch sagen.
Und
heute mal ein bisschen knackiger. Eine halbe Stunde. Finde ich auch mal gut.
Ist doch gut. Ich mache jetzt hier das Licht aus. Wieder.
Und ihr seid doch bestimmt auch schon gleich fertig mit dem Joggen oder mit dem Kochen, wann ihr auch immer uns auch hört, seht.
Könnt uns ja auch mal schreiben,
Situation. Jetzt hat Lukas gerade das Licht ausgemacht für die Leute, die jetzt uns nicht zuschauen. Sieht eigentlich auch nicht ganz, ganz schlecht aus, oder? Ja. Ich meine, es ist zu dunkel wahrscheinlich für die Kamera eigentlich. Aber ich finde es, jetzt wieder angeschaltet.
Ja, also ja. Ja, doch.
Eigentlich schon, oder?
Sieht nett aus. So ein bisschen cozy. Schaut doch mal bei YouTube rein und schreibt uns mal, in welcher Situation ihr das Filmmagazin hört. Ja, vielleicht.
Aber du machst jetzt dann schon, also den Roboter möchte ich jetzt schon noch mal sehen. Dann jetzt im...
Oh.
Also...
Ich weiß nicht, ob ich die Skills habe. Na dann.
Kann das so schwer, kann das gar nicht sein.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.